Ihr kennt das vermutlich auch alle, dass beim Arzt so verschiedene Zeitungen rumliegen. Wenn ich dort bin, da lese ich manchmal auch Zeitungen, wo ich nicht die Zielgruppe bin. Das sind Frauenzeitschriften. Und ich bin dann immer sehr erstaunt, was da so drin steht. Also kurz zusammengefasst, auf den ersten 10 Seiten kannst du die Botschaft lesen, akzeptiere dich so, wie du bist. Da sind manchmal sogar ein paar ganz interessante und hilfreiche Tipps dabei. Aber dann geht es weiter, Seite 11 bis 20 steht, so verlierst du 10 Kilo in 2 Wochen. Alles plötzlich nichts mehr mit akzeptiere dich so, wie du bist. Da ist Veränderung angesagt und die Krönung sind dann die letzten 10 Seiten, leckere Tortenrezepte. Ich habe jedenfalls begriffen, wenn ich nach Orientierung suche fürs Leben, da sollte ich bestimmte Zeitungen meiden. Wenn ich weiß, wo ich nicht suchen brauche, dann muss ich aber fragen, wo soll ich denn dann suchen? Wo soll ich denn dann nachfragen, wenn es um Orientierung geht? Wenn es ums Lebensthema geht? Soll ich mich vielleicht dort informieren, wo Menschen früheren Zeiten Sinnerfüllung gefunden haben? Was haben die früher viele Generationen vor uns gemacht? Also wenn ich wissen will, wen mir ein Auto bedienen will oder muss, dann kann ich die Vorfahren, die Generationen vor uns nicht fragen, weil die damals Autos noch gar nicht kannten. Aber wer im Leben unterwegs ist, der merkt, dass das Leben keine technische Maschine ist. Liebe, Glück, Gut und Böse auseinanderhalten, das sind alles existenzielle Fragen, die jeder für sich irgendwann klären muss. Und die uns nicht nur durch den Kopf gehen, die auch durchs Herz gehen, die Entscheidungen im Leben beeinflussen. Und diese Erfahrung haben alle Menschen zu allen Zeiten gemacht, auch die, die weit vor uns schon gelebt haben. Deshalb war das, was Menschen aus früheren Generationen über das Leben gedacht und geschrieben hatten, das hat deshalb kein Verfallsdatum. Es wäre sehr naiv, wenn du die angeblich guten Lebenstipps bunter Zeitschriften und prominenter Zeitgenossen beachtest und wichtiger nimmst als den weisen Rat großer Denker, großer Philosophen, die weit vor uns gelebt haben. So beim Lauf des Lebens sollte man sich eher mal mit Platon beschäftigen als mit Boris Becker, oder? Also Platon, um mal einen Auszug zu bringen, der hat ganz interessante Sachen gesagt. Er hat gesagt, den Guten nenne ich glücklich, aber wer Unrecht tut, den nenne ich unglücklich. Das ist Lebensweisheit. Oder lerne zuhören und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden. Oder des Geistes Auge fängt erst dann an scharf zu sehen, wenn das des Leibes seine Schärfe zu verlieren beginnt. Was für eine Lebensweisheit steckt da drin. Und wer liest, was Menschen früher über das Leben gedacht haben, der wird auch etwas bescheidener. Heute. Er lässt sich nicht von irgendwelchen neumodischen Gurus blenden. Und wenn weise Menschen schon so viel Lebensweisheit aufzubieten haben, dann sollten wir erst recht mal das lesen, was der Erfinder des Lebens als Gott höchstpersönlich über das Leben zu sagen hat. Und das, da brauchst du nicht lange suchen, das findest du in der Heiligen Schrift, das findest du in der Bibel. Vielleicht mal eine Kostprobe gefällig, dort kannst du lesen in der Bibel, bewahre meine Gebote, damit du lebst und meine Weisungen wie deinen Augapfel. Das ist eine Lebensweisheit aus der Bibel, die dir ans Herz gelegt wird. Bewahre meine Gebote, betreutes Fahren, damit du lebst und meine Weisungen wie deinen Augapfel. Die Bibel hält Orientierung für dein Leben bereit und wer Orientierung will, muss sich über Sinn und Ziel seines Lebens Gedanken machen. Ich fand das hochinteressant, was ein Unternehmensberater, der also Manager trainiert hat, als erstes mit denen im ersten Seminar gemacht hat. Der kam rein, hat Papier und Bleistift ausgelegt und hat damit einen Lebenssinn-Suchtipp weitergegeben an die Manager. Die Aufgabe war, nachdem man Papier und Bleistift aufgeteilt hatte, stellen Sie sich vor, Sie müssten morgen früh an Ihrem eigenen Grab stehen und den Nachruf über Ihr Leben halten. Was würden Sie sagen? Das war die Aufgabe. Morgen früh stehen Sie an Ihrem eigenen Grab und müssen den Nachruf über Ihr Leben halten. Was würden Sie sagen? Das heißt, sie sollen über ihr Ziel nachdenken. Was soll am Ende über mein Leben gesagt werden? Was habe ich ausgestrahlt? Was war das Thema meines Lebens? Wenn da jemand auf sein Papier kritzelt, nur Arbeit war sein Leben, dann kann man sagen, okay, da kann man sich am Ende fragen, was ist denn hier beerdigt, ein Pferd oder ein Mensch? Oder wenn jemand von dem Manager da drauf schreibt, er war ein erfolgreicher Mann, das soll am Ende von mir gesagt werden. Dann kann ich nur hinzufügen, wunderbar. Und das Begräbnis ist dann der letzte Luxus, den du dir leisten kannst. Gott hat sich das anders gedacht, ich will das gleich verraten. Er wünscht sich, dass am Grab eines jeden Menschen gesagt werden kann, er liebte Gott und seine Mitmenschen. Vielleicht mal Originalton Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, also mit allen deinen Möglichkeiten. Und dann kommt das Zweite, und deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Das wünscht sich Gott als Lebensthema für jeden einzelnen Menschen. Und so kommst du durchs Leben, so findest du Orientierung und so hast du das wirkliche Leben. Die Bibel liefert das Thema fürs Leben und sie liefert Orientierung. In der Bibel werden uns auch Menschen vorgestellt, gezeigt, die Orientierung gesucht und auch gefunden haben. Und einen, den will ich heute Abend mal vorstellen. Dieser Mann, der heißt Ralf für die Insel, sagt man bei uns jedenfalls, wenn man Urlaub braucht. Und er sagt, ich brauche Urlaub. Der Mann, der lebte ungefähr vor 2000 Jahren im Nubischen Reich, so ungefähr dort, wo der Sudan ist, in der Gegend des oberen Nil. Und man muss, das wissen wir auch aus der Bibel, der Mann ist Single und er ist ein Farbiger. Und er ist reich, das kommt auch noch dazu. Er ist mächtig, er ist ganz weit oben angekommen. In der Schule war er der Beste, dann hat er Studium gemacht, Karriere gemacht. Aber er verzichtet um der Karriere willen auf einiges, nämlich auf Ehe und Familie. Das muss ich erklären, bei unserem Manager war der Eheverzicht nämlich nicht die eigene Entscheidung, wie das bei vielen Entscheidungen im Leben so ist. Der musste aus dienstlichen Gründen auf Ehe und Familie verzichten. Es war Vorschrift. Er musste sich kastrieren lassen, denn bei Beamten am Hof einer weiblichen Herrscherin war das Vorschrift. Er ist ein Eunuch, sagt man, und seine Staatschef war eine Staatschefin. Zur Zeitenwende herrschte nämlich am oberen Nil ein Frauenregiment. Die Königinnen führten den Namen Kandake, sowie der König von Ägypten Pharao hieß. Und der Manager ist nicht irgendein Finanzbeamter, sondern der Wächter des Staatsschatzes, also der Finanzminister, höchstpersönlich. Und obwohl es ihm finanziell gut geht, obwohl er im Luxus lebt, wie wir uns alle das nicht vorstellen können, obwohl er gesund war, interessiert er sich für Gott. Er ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Da könnte man ja sagen, gut, der Finanzminister könnte bei seiner Suche ja aus den vielen Lebensangeboten auswählen, die sich anbieten. Er könnte es machen, so wie Sartre es gesagt hat, triff deine Wahl und was immer du wählst, ist richtig. Also alles, was ich anbiete, eins wähle ich und was ich dann wähle, ist für mich richtig. Ich meine, ich bin das nicht kritisiert, wer bin ich denn? Jeder ist für sein Leben auch selber verantwortlich, aber zumindest muss ich feststellen, Hitler, Stalin, Mao, der islamische Staat, die haben alle ihre Wahl getroffen. Und Millionen Menschen haben darunter gelitten und mussten und müssen noch ihr Leben lassen. Dann gibt es einen anderen Spruch, der dem etwas ähnlich ist, der sagt, so jeder soll auf seine Weise selig werden. Und viele kennen dann diesen Satz, der damit zusammenhängt, der Weg ist das Ziel. Das könnte doch der Finanzminister machen. Einmal irgendwie auf meine Weise selig werden, ich wähle was raus. Der Weg ist das Ziel, da steckt zum Beispiel drin, es ist gleich, welchem Glaubenssystem du folgst. Hauptsache, du nimmst die Sache, der du folgst, also den Weg, ernst. Wenn man eine Religion oder eine Weltanschauung nur ernsthaft betreibt, das ist die Idee dahinter, wenn man es nur ernsthaft betreibt, dann ist es garantiert der richtige Weg, die richtige Orientierung für dein Leben. Du findest dort Orientierung, ist das Richtige für dich. Das ist die Idee dahinter. In keinem anderen wichtigen Lebensbereich würden wir aber diesen Satz freiwillig anwenden. Der Weg ist das Ziel. Ist gleich, was du willst, Hauptsache du nimmst es ernst. Zum Beispiel in der Medizin. In der Medizin, habe ich gehört, haben alle Behandlungsformen ein Ziel. Kranke Menschen sollen Heilung erfahren oder zumindest Linderung. Wir wissen aber, dass nicht alle Medikamente gleich gut und gleich sicher sind. Es gibt sogar Medikamente, die werden im Giftschrank weggeschlossen. Ich habe von keinem Patienten bisher gehört, der in die Apotheke geht und sagt, Sie können mir ruhig das vom Giftschrank nehmen. Hauptsache steht Medizin drauf, ich muss nur die Sache ernst nehmen. Hat noch niemand gesagt. Diesen Satz würden wir auf die Medizin niemals anwenden. Warum? Weil es um unser Leben geht. Und ich frage mich, warum wird es dann bei Weltanschauung und bei Lebensthemen so gemacht? Der Satz, der Weg ist, das Ziel stimmt, wenn ich bei einem Spaziergang meinen fahlen Körper etwas bewegen will und die Landschaft mir angucken will, da ist der Weg das Ziel, also mein Ziel ist, dass ich unterwegs bin. Aber als Lebenskonzept bin ich der festen Überzeugung, taugt es nicht. Andere denken, die Religionen, die geben Orientierung und sollen bewirken, dass der Mensch sich einigermaßen anständig benimmt. Deshalb ist es gleich, welche Religion man wählt, man muss sie nur ernst nehmen. Und dafür wird regelmäßig ein Bild, was vielleicht mancher kennt, bemüht. Das geht so, mit den Religionen und den Weltanschauungen ist es so wie mit den Speichen eines Rades, die alle ins Zentrum führen. Das Rad hat viele Speichen und in der Mitte, da treffen sie sich dann alle, die Speichen. Es gibt hunderte Varianten, aber es gibt nur ein Zentrum. Und somit führen alle Religionen zu Gott. Das will dieses Bild sagen. Ich muss gleich sagen, das ist eine sehr oberflächliche Denkweise, denn die Religionen selber sehen das ganz anders. Buddha behauptet, es gibt nur einen einzigen Weg für die Reinigung der menschlichen Wesen. Ein Weg. Es gibt nur eine einzige Wahrheit und keine zweite Wahrheit daneben, sagt Buddha. Der Hinduismus ist davon überzeugt, dass Millionen von Göttern existieren. Und das Judentum und der Islam, die werden damit nicht einverstanden sein, denn sie beide sagen, es gibt nur einen Gott. Dann kommen die Christen daher und sagen, es gibt nur einen Namen, durch den wir gerettet werden, und das ist Jesus. Also dieses oberflächliche Bild von dem Rad mit den Speichen, das löst sich in Luft schon auf, wenn wir nur mal anfangen, ein paar Religionen zu interviewen. Was ist denn eigentlich eure Grundlage? Unser Finanzminister hat jedenfalls vermutlich einen Freundeskreis bei Juden, die haben so schön bei Lammhaxe und Rotwein abends miteinander gefeiert und die haben natürlich immer ihre Geschichten erzählt. Und diese Juden haben diese Geschichten erzählt, wo es immer um den Tempel ging, wo es um Jerusalem ging, um ihren Gott Israels. Und ich vermute, durch diese Geschichten seiner Freunde freundet er sich in Gedanken schon mal ein bisschen mit dem Gott Israels an. Vielleicht sollte er in Jerusalem nach dem Sinn des Lebens suchen, nach dem Thema. Es ist interessant, unser Finanzheil lässt sich vom Wohlstand nicht die Sinne vernebeln. Er fragt sich, ist das, was ich jetzt lebe, auch wenn ich alles habe, was ich mir finanziell leisten kann, wenn ich gesund bin, wenn es mir gut geht, ist das wirklich alles? Worauf zielt mein Leben ab, obwohl ich mir jeden materiellen Wunsch ja erfüllen kann? Er lässt sich nicht vom Wohlstand die Sinne vernebeln, wie ich es in Europa größtenteils erkennen kann, dass Menschen über das Thema, über das Leben nicht nachdenken, ihnen wird vom Wohlstand sind die Sinne vernebelt. Der will dahinter sehen, gibt es noch mehr? Es bleibt natürlich noch eine Frage, obwohl er alles hat. Nicht nur habe ich ein Thema, habe ich den Sinn gefunden, wo finde ich Orientierung, sondern auch die Frage, was wird mit mir, wenn ich sterbe? Denn er ist ehrlich und er sagt, mein Luxus, der reicht nur bis zum Friedhofstor. Kommt dann noch was oder kommt dann nichts mehr? Dass der Tod kommt, das ist todsicher. Und eins ist auch klar, auf dem Sterbebett interessiert niemanden mehr der Kontostand und interessiert niemanden mehr die Börsenwerte. Mit diesen Gedanken im Kopf, so stelle ich mir das vor, ging er jedenfalls zu seiner Chefin, zur Königin, sagt, ich brauche Urlaub. Dann packt er seine 7 Sachen, reist nach Jerusalem in den Tempel zum Gottesdienst und ich muss da mal sagen, es sind 1500 Kilometer. Also ich weiß nicht, wie das bei euch auch so ist, ich komme ja nur aus Sachsen. Bei uns ist es so, da meckern schon die Leute, wenn die mal in den Nachbarort zum Gottesdienst gehen sollen. Der Typ fährt 1500 Kilometer im Gottesdienst. Ich bin zu Veranstaltungen ab und zu in Mecklenburg. Da fahren manche zu so einer Veranstaltung 80 bis 100 Kilometer. Ich war in Namibia zu einer Vortragsreihe, da ist ein Ehepaar 400 Kilometer gefahren. Das ist aber alles kalter Kaffee gegen das, was dieser Typ hier macht. 1500 Kilometer, er fliegt nicht, der fährt. Natürlich gehört er zu den Leuten, die ein ordentliches Auto haben. Also eine Luxuskarosse hatte der damals. Da gehört nicht zu den Leuten, die den Wert ihres Wagens durch Volltanken verdoppeln. Ein alter Unterschied von damals zu heute war auch, vor 2000 Jahren, da liefen die Esel mal vorm Wagen her. Einfach Spaß beiseite. Das, was der macht, war trotz Wohlstand anstrengend und mit Urlaub hatte diese Reise wirklich nicht viel zu tun. Ja, merkst du, wer ernsthaft sucht, der lässt es sich auch etwas kosten. Wer ernsthaft sucht, lässt es sich auch etwas kosten. Lass dir bitte schön von niemandem einreden, dass die Suche nach dem Sinn des Lebens eine leichte Sache ist. Wenn das jemand verspricht, dann sollten wir immer skeptisch sein. Einer aus Mannheim, ein Musiker, hat Folgendes getextet, und das trifft es auf den Punkt: Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Nun kommt aber noch der Hammer. Eigentlich kann man von vornherein schon sagen, dass diese Reise eine sinnlose Pilgerreise ist. Nicht nur viele Kilometer trennen ihn vom Tempel. Das, was ihn auch trennt, ist, er ist ein Ausländer, ist kein Jude, er gehört nicht dazu. Und er ist eben, wie schon erwähnt, ein Eunuch, denn in den Schriften, in den heiligen Schriften der Juden steht drin, es soll kein Verschnittener in die Gemeinde Gottes kommen. Also wenn jemand kastriert wird, ist das aus Sicht der Juden ein Verstoß gegen Gottes Schöpfungsordnung. Und er ist von vornherein in doppelter Weise ausgeschlossen. Hat er aber nicht gewusst. Er wird jedenfalls, obwohl er eine wichtige Persönlichkeit ist, wird ihm jedenfalls deutlich, als er in Jerusalem angekommen ist, es gibt zwei Stellen auf diesem Planeten, wo er als hervorragende Persönlichkeit keinen Zutritt hat. Das ist das Schlafzimmer der nubischen Königin und das ist der Tempel in Jerusalem. Soll er überhaupt Jerusalem gesund erreichen, dann muss er außerhalb der Schranke bleiben. Die Heiden, so werden die genannt, die zum Volk Gottes nicht dazugehören, dürfen nicht dorthin im Tempel, wo das Gottesvolk betet. Er muss also im Vorhof der Heiden bleiben. Er kommt an den Gott Israels nicht ran. Er steht draußen vor dem Tempel und Gott wohnt drinnen im Tempel. So die Vorstellung. Wisst ihr, nach menschlichen Ermessen hat der Finanzminister null Chancen, zu Gott zu kommen. Und das ist übrigens nach der Diagnose der Bibel der Zustand eines jeden Menschen. Was der Finanzminister erlebt, ist bis heute der Normalzustand für uns. Aus eigener Anstrengung kommen wir nicht in Verbindung, in Gemeinschaft mit dem Schöpfer dieser Welt. Die Schranke, die uns zurückhält, hat einen Namen und diese Schranke heißt Sünde, also Trennung zwischen Gott und Mensch. Manche sagen bei Sünde, oh, ich war ja beim Konditor und habe wieder viel eingekauft und habe es auch noch gegessen, auch habe ich wieder gesündigt. Das ist ein falsches Verständnis. Manche sagen, oh, ich habe meine Punkte in Flensburg, in der Sünderkartei, ist ganz schön angestiegen, was bin ich für ein Sünder? Mag sein. Aber die Bibel meint mit Sünde etwas ganz Besonderes und noch viel mehr. Ich würde sagen, ich komme ja aus der sächsischen Landeskirche und wir bringen Kinder zur Taufe und dann gibt es immer ein Gespräch mit den Eltern und dem Pfarrer vorher. Und da geht es um das Thema christliche Erziehung. Und dann wird es den Eltern erklärt und die Eltern versprechen dann auch bei der Taufe hoch und heilig, wir wollen unser Kind christlich erziehen. Und dann werden sie aber in der Gemeinde nicht mehr gesehen, höchstens mal dann zur Konfirmation und dann gehen Christen hin und sie sagen, diese Eltern haben gelogen, die wollten doch ihr Kind christlich erziehen. Haben sie versprochen, aber sie machen es nicht. Die Eltern haben nicht gelogen. Sie verstehen es nur falsch. Sie verstehen mit christlicher Erziehung, ich will aus meinem Kind einen anständigen Menschen machen. Aber das wollen sie doch alle, oder? Ich will aus meinem Kind einen anständigen Menschen machen, das ist noch keine christliche Erziehung. Christliche Erziehung heißt, ich will meinem Kind Appetit auf ein Leben mit Jesus machen, der die Sünde vergibt. Und wenn das meine Kinder begriffen hatten, obwohl sie so einen schrägen Alten haben wie mich, wenn sie das begriffen haben, dass der Sündenvergebung bekommt, dann ist das das Größte, was in der Erziehung eigentlich passieren kann, in der christlichen Erziehung. Das Gegenteil von Sünde ist nämlich nicht ein anständiger Mensch, den wir erziehen. Vermutlich klappt es auch meistens. Das Gegenteil von Sünde ist ein Mensch, der aus der Vergebung lebt, der mit Jesus lebt. Mit Jesus leben ist das Gegenteil von Sünde, weil er die Beziehung zum Schöpfer heilt, weil er die Schranke weggeräumt hat. Der Mensch hat von Anfang an die Beziehung zu Gott kaputt gemacht. Was bei Menschen unmöglich ist, das kann Gott aber möglich machen. Er lässt sich was einfallen, auch für unseren Finanzminister. Jesus fädelt für ihn vorher schon eine Möglichkeit ein. Das kommt jetzt. Der Minister kommt zwar im Tempel nicht rein, aber es gibt dort einen Buchladen, also ähnlich wie da hinten, nur dass die Bücher nicht gebunden sind, sondern das waren damals Rollen. Und das war alles handschriftlich, die waren richtig sauteuer. Das war Handarbeit. So wie die Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Da denkt sich, ich brauche etwas Heiligenlektüre auf der Reise. Und da kauft er sich nicht Karl May, er kauft sich nicht den Koran, auch kein Kochbuch. Er bezahlt für ein Buch aus der Bibel. Die Bibel ist eine ganze Bibliothek. Und eine Abschrift, ein Buch davon, das nimmt er sich mit und legt da ordentlich Geld hin. Und diese Schriftrolle, die er sich gekauft hat, ist eine Kopie von dem Buch Jesaja. Und darin steht interessanterweise, Atheisten würden vielleicht sagen, was für ein Zufall, ein Trost für Kastrierte. Er greift sich ein Buch und liest das auf der Heimfahrt und kommt irgendwann an diese Stelle. Der Herr sagt, wenn ein Kastrierter meinen heiligen Tag, den Schabbat, beachtet und mein Gesetz befolgt, dann bekommt er in meinem Haus einen Gedenkstein, auf dem sein Name steht. Das wird die Erinnerung an ihn besser bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät. Das steht in Jesaja. Ich muss mal sagen, ein bisschen anhalten hier, das ist übrigens auch ein Trost für diejenigen, die keine Kinder bekommen können oder denen die Kinder vielleicht schon gestorben sind. Ich muss mal sagen, ich bekenne mich dazu, ich beprahle manchmal damit, dass wir eben 5 Kinder haben und dass wir 12 Enkelkinder haben. In christlichen Gemeinden bist du da gut angesehen. Aber jemand sagte mir mal, dass sie das Gefühl haben, dass sie am Rande stehen, weil sie keine Kinder haben. Und er sagte, wir können uns doch kein Schild umhängen, wir kriegen keine Kinder. Und wir lernen hier, es gibt bei Gott ein größeres Geschenk, ein viel wertvolleres Geschenk als Söhne und Töchter. In diesem Trost kann er hier lesen. Der Herr Minister macht sich also jetzt wieder auf die Räder, er macht sich auf die Heilreise und er liest Buch Jesaja. Und nun schwenken wir mal die Kamera von der Urlaubsreise zu einer Dienstreise. Und bei der Dienstreise geht es um einen der Jesus-Missionare, der Leute, die also zu Jesus gehören und die davon predigen, dass Jesus die Schranke, die Sündenschranke weggerissen hat durch Kreuz und Auferstehung. Und der Philippus, so heißt er, der steht da in der Wüste wie ein Tremper am Straßenrand und wartet nun, was da auf ihn zukommt. Und da kommt auf der Autobahn so eine schnittige Limousine angedonnert. Wie kann es anders sein? Du ahnst es, aber Philippus weiß es noch nicht. Da sitzt unser Finanzminister drin und der ist auf der Heimreise und liest. Wenn der Philippus ein bisschen Anstand im Leib gehabt hätte, wäre er zu Boden gefallen und vor Ehrfurcht erstarrt. Aber als der Wagen in Reichweite ist, bekommt er mit, was der Herr Minister liest. Das ist ja Bibel pur, denkt er sich, das ist Jesaja. Der Philippus ist mir übrigens sehr sympathisch. Der lässt sich von Statussymbolen nicht einschüchtern. Wie der mitkriegt, dass der Herr Minister liest. Also man las damals laut. Das war üblich. Deshalb kriegt er das mit. Das muss man übrigens den Schülern auch heute sagen, dass Lautlesen besser ist zu Hause fürs Lernen, weil man es dann besser merkt. Nur am Rande gesagt. Jedenfalls, wie der hört, was der liest, da geht er zur Luxuskarosse schnurstracks und fragt den Herrn Minister rotzfrech, ob er auch kapiert, was er liest. Das gefällt mir sehr. Weil der Philippus weiß, wenn jemand auf der Suche nach Gott ist und dabei die Bibel liest, muss er noch lange nicht fündig werden, denn wer nicht versteht, was dort drin steht, der kann es auch im Leben nicht anwenden und bekommt dann das Thema nicht und nicht die Orientierung, kommt dann Ziel nicht an. Und deshalb muss er den Verstand mit einschalten, er muss es erklärt kriegen. Gerade hatte der Minister die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Und da fängt Philippus jetzt an, dem Herrn Minister, er darf in die Kutsche reinsteigen, alles zu erklären. Da kriegt jetzt sozusagen eine persönliche Bibelstunde. Da kriegt alles erklärt, was der Philippus kapiert hat, was er weiß. Er erzählt von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der Pontifex ist, so wird er ja auch in der Bibel genannt, der Brückenbauer, der sozusagen die Kluft der Sünde überbrückt hat. Ich stelle mir vor, dass er ihm auch das Navigationssystem erklärt, was Jesus in sein Leben mitbringt. Also man muss ja technisch nicht sehr versiert sein, um das Navigationssystem im Groben zu verstehen. Drei Dinge müssen ja sein, damit es funktioniert in unseren Autos. Es muss die Verbindung nach oben zum Satelliten stehen. Die Programme, die Karten müssen aufgespielt sein in dem Land, in dem wir uns gerade befinden. Und wir müssen, damit das Teil seinen Dienst tut, das Ziel eingeben und auf Start drücken. Und ich vermute, er hat ihm das erklärt, dass die Verbindung nach oben stehen muss. Die steht aber nicht, aber die kann Jesus herstellen. Jesus hat dafür gesorgt, dass die Verbindung zum Schöpfer wieder steht. Die Programme müssen aufgespielt sein, die 10 Gebote, die Orientierung geben, Wegweisung im Leben. Und es muss das Ziel eingegeben werden, Himmel, übersetzt Martin Luther, und es muss auf Start gedrückt werden, ja, ich will das. Deine Entscheidung. Ich habe aber leider viele Menschen mit diesem Navigationssystem ein Problem. Bei einigen ist die Verbindung zu Gott unterbrochen, die sind gute Humanisten. Sie beherzigen die Gebote, die den Mitmenschen betreffen, aber das Gebot, was ganz vorn dran steht am Eingangstor, das interessiert sie überhaupt nicht, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie legen großen Wert auf Humanismus, sind humanistisch, manche von denen sogar besser drauf als viele Christen. Die zweite Gruppe, die ich beobachte, sind diejenigen, dass die Verbindung zu Gott hergestellt, aber sie interessieren sich nicht für seine Werte, besonders nicht für diejenigen, die den Mitmenschen betreffen. Sie gehen sogar sonntags in die Kirche und sagen so ganz salopp, sein Job ist es, dass er mir zu vergeben hat und ich lebe, wie ich will. Der große Theologe Dietrich Bonhoeffer hat zu dieser Einstellung gesagt, das ist billige Gnade. Und die dritte Gruppe, die interessiert sich weder für die Verbindung zu Gott noch für seine Werte. Ich will es gleich sagen, und ich müsste ja auch heute Abend da gerne zu nahe treten, bei allen Gruppen wird die Lebensfahrt zerirrt. Sie können das Ziel Himmel eingeben, werden es nicht erreichen. Es gibt aber für alle diese Menschen eine Lösung. Damit du den Weg zum Himmel findest und hier gut durchs Leben kommst, gibt Jesus auch einen Navigationstipp, und den können wir in der Bibel lesen. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, nur wenige finden ihn. Also Jesus stellt fest, jeder Mensch ist auf dem breiten Weg unterwegs, von Anfang an ohne Gott. Das heißt, wir sind automatisch seit unserer Geburt auf dem Weg des Verderbens und das enge Tor, der schmale Weg, muss von uns Menschen gesucht werden. Das breite Tor musst du nicht suchen, da ist einfach darauf zu gehen, da brauchst du keine Aufmerksamkeit, das ist auch nicht anstrengend, da gibt es keine Auseinandersetzung, das ist sogar ein attraktiver Weg. So ein Weg ist breit und gut angelegt. Ich darf dir aber nicht verheimlichen, dass der schmale Weg mit Jesus nicht bequem ist. Da kann es sogar anstrengend werden. Wieso manche Leute, die stellen sich dann ihre Entscheidung, mein Leben, meine Entscheidung, dein Leben, deine Entscheidung, die stellen sich das vor wie die alten Griechen mit diesen beiden Wegen. Bei den Griechen gab es diese Geschichte mit dem Herkules. Der Herkules kommt einen Weg entlang und an einer Weggabelung und auf jeder Weggabelung, auf jedem Weg rechts und links sitzt jeweils eine junge, attraktive Dame. Und die eine sagt, wenn du mir folgst, wirst du reich, und die andere sagt, wenn du mir folgst, wirst du berühmt. Und in dem Augenblick, wo Herkules sich entscheidet, so ist griechisches Denken, gehört er nur sich selber. Und dann entscheidet er sich. Biblisches Denken ist da ganz anders. Im biblischen Denken gibt es keinen Punkt in unserem Leben, wo wir nur uns selber gehören und dann entscheiden können, sondern wir sind auf dem breiten Weg unterwegs und können uns nur von Jesus auf den schmalen Weg rüber retten lassen, und er will dafür deine Einwilligung, deine Entscheidung. Er will die Verbindung herstellen, er wird die Werte der Bibel wieder aufspielen. Du kannst dich auf diesem schmalen Weg nur rüber retten lassen, weil Jesus diese Rettung dir anbietet und er wartet auf deine Antwort. Als Bob Dylan sich bekehrt hatte, als er Christ geworden war, hat er einen Titel rausgebracht, eigentlich die ganze Platte, aber bei einem Titel hat er das so schön zu diesem Thema auf den Punkt gebracht. Da heißt es, du kannst Rock'n'Roll-Süchtiger sein, eine wilde Show abziehen. Du kannst jederzeit Drogen haben oder Frauen. Du kannst ein Geschäftsmann sein oder ein Millionendieb. Sie können dich anreden mit Doktor oder Chef, aber irgendwem musst du dienen, das steht fest. Irgendwem musst du dienen, ob es nun der Teufel ist oder Gott. Irgendwem musst du dienen. Er hat gemerkt, mit dem griechischen Denken kommen wir nicht weiter. Biblisches Denken ist was ganz anderes. Du merkst also, hier stehen sich zwei Wege gegenüber, die wir nicht gleichzeitig gehen können. So ein Spagat kriegt niemand hin. Dann kommt natürlich der Vorwurf sofort um die Ecke, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Dann sagen manche, was ist das für eine Schwarz-Weiß-Malerei? Das kann man heute keinem Menschen mehr zumuten. Ist Gott ein Schwarz-Weiß-Maler? Ich muss mal sagen, das können wir Gott erstmal nicht in die Schuhe schieben, dass er ein Schwarz-Weiß-Maler ist. Er hat zum Beispiel uns alle hier ganz unterschiedlich geschnitzt. Wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Begabungen, nicht nur Aussehen. Auch die Landschaften in unserem Land, schon alleine von der Insel Föhr bis zum Erzgebirge und von der Ostsee bis zum Bodensee, kommst du ja aus dem Starnen gar nicht raus. Da musst du noch gar nicht in die weite Welt fliegen. Also Gott ist ein Freund, der die Vielfalt liebt, aber an einem Punkt sieht er nur schwarz und weiß, und das hat mit seiner Liebe zu tun. Er will nämlich, dass diese Rettungsaktion von Jesus der Herr Professor genauso versteht wie ein kleines Kind. Dass es alle verstehen. Und deshalb hat er es an diesem einen Punkt so einfach gemacht, mir leuchtet seine Liebe zu uns Menschen durch, dass es jeder ergreifen und auch sogar begreifen kann. Dass Jesus die Rettung ist. Ich habe in diesen Tagen schon mal gesagt, dass wir befreundet sind mit einer Ärztin, die ist inzwischen über 80, und die hat in Süddeutschland eine Klinik geleitet für auch Menschen mit geistiger Behinderung, die dort behandelt wurden. Und sie hat mir gesagt, dass sie selbst bei Menschen mit geistiger Behinderung entdeckt hat, dass die einen Jesus abgelehnt und die anderen Jesus angenommen haben. Da manche von den geistig Behinderten zur Frau Doktor gesagt, hör auf mit deinem Quatsch, das ist alles dummes Zeug. Und manche standen am Karfreitag unterm Kreuz und haben geweint und haben gesagt, das hat Jesus für mich getan. Und hier leuchtet bei diesem Schwarz-Weiß, bei diesem entweder oder leuchtet die Liebe Gottes durch, der es möglich machen will, dass alle es ergreifen können. Manche sagen, jeder soll auf seine Weise selig werden. Ich sage, jawohl, dieser Satz stimmt. Jeder soll auf seine Weise selig werden. Die Art und Weise, die Jesus uns anbietet, das ist das sehnlichste Wunsch von Gott. Nun weiß der Herr Minister, wer den Auferstandenen glaubt, dessen Name wird ewig sein, auch ohne Kinder und Enkel. Wer an Christus glaubt, in seinem Namen ist noch wo ganz anders aufgeschrieben, nicht in menschlichen Stammbäumen und Geschlechtsregistern, sondern im Buch des Lebens. Und wie jemand in das Buch reinkommt, das hat Jesus höchstpersönlich gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird selig werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und nun fragt der Afrikaner der Finanzminister, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Nach der Bibelstunde geht ihm ein ganzer Kronleuchter, nicht nur ein Licht auf, und er sagt, ich will dazugehören, ich will jetzt zu Jesus gehören. Wenn heute jemand hier ist, der sagt, naja, ihr Christen, da muss ich schon noch ein bisschen tiefer graben, so weit bin ich noch nicht, ich bin nicht so ein Typ, der gleich so von jetzt auf sofort entscheidet, dann gönne ich dir diese Zeit. Und ich möchte dir gern ein kleines Experiment mitgeben nach Hause. Das ist von dem Mathematikprofessor aus Oxford, John Lennox. Von dem habe ich das Experiment geklaut. Es ist klar, in der Bibel gibt es 4 Berichte über das Leben von Jesus, was Jesus gesagt und getan hat. Einer davon ist das Johannesevangelium. Wurde vorhin im Lebensbericht schon erwähnt. Und John Lennox sagt, dass durch das Lesen des Johannesevangeliums Millionen Menschen bezeugt haben, dass Jesus sich dadurch ihnen persönlich offenbart hat. Der Mathematikprofessor schreibt dazu, wir können nicht alle diese Millionen als Verrückte bezeichnen. Die einzig wissenschaftliche Vorgehensweise ist, diesen Anspruch zu überprüfen, indem wir dieses Experiment durchführen und das Johannesevangelium selber lesen. Wenn jemand heute hier ist, der keins hat, keine Bibel hat, hier bei dem Tisch liegen ein paar kleine Neue Testamente, ich glaube, hinten liegen auch noch ein paar, kann man sich mitnehmen. Wer es nicht findet, kann die Mitarbeiter ansprechen. Nimmt das Johannesevangelium, also diese Bibel, findet man dann auch, da helfen sich auch Leute beim Suchen. Das findest du und dann liest das mal und bete am besten vorher. Jesus, ich will das Experiment machen. Wenn es dich gibt, dann bin ich gespannt, ob du dich jetzt beim Lesen zeigst. Und dann muss man auch bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Der hier jedenfalls, der Finanzminister, zieht die Konsequenz und er lässt sich taufen. Da könnte man schon sagen, ist das nicht alles ein bisschen zu schnell? Wir da hier blind vertrauen. Ein bisschen ja immer wieder gewarnt, dass wir niemanden so schnell blind vertrauen sollen, die mit E-Mail bei uns anklopfen oder die bei uns zu Hause anrufen, die irgendwas verkaufen wollen an der Haustür. Manchen Leuten vertrauen wir aber blind in unserem Leben und vertrauen ihnen sogar unser Leben an, auch wenn wir auf der Hut sein müssen immer wieder. Aber manchen vertrauen wir, obwohl wir sie persönlich nicht kennen. Also wer zum Beispiel eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug macht, kann den Piloten in der Regel vorher nicht sprechen. Er kann auch keinen Alkoholtest oder Drogentest machen bei ihm. Er weiß auch nicht, ob dieser Pilot menschlichen Schweinehund oder ein guter Kerl ist. Wir steigen in diese Kiste ein und vertrauen blind diesen Menschen, der da vorne das Flugzeug hoffentlich gut ans Ziel bringt. Gott will, dass du ihm nicht blind vertraust. Deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Deshalb will er, dass wir das Johannesevangelium zum Beispiel lesen. Dass wir in die Bibel reinschauen. Dort erfährt ein Mensch alles, was er braucht, um Orientierung zu bekommen, um ans Ziel zu kommen, um gerettet zu werden. Wenn heute jemand hier ist, der sagt, jawohl, bei mir ist das heute soweit, nehmen wir trotzdem Johannes Evangelium mit, aber ich weiß schon heute, dass ich ernst machen will und will dann weitergraben, vielleicht auch in diesem Glaubenskurs, der noch angeboten wird, dann sollte das gegönnt sein. Dann ist es auch wichtig und gut. Aber dieser erste Schritt, wie bei diesem Finanzminister, der ist wichtig, dass du selber diese Entscheidung triffst. Und für diejenigen, die das sagen, das ist heute soweit, habe ich jetzt ein Gebet, das ich laut spreche, dass du in deinem Inneren, in deinen Gedanken zu deinem eigenen Gebet machst. Dann kommst du bitte hinterher zu einem der Mitarbeiter, du kannst uns ansprechen, wir haben so ein Heft dabei, da steht das Gebet nochmal drin, würden wir dir gerne schenken, haben auch Zeit für Gespräche. Aber wichtig ist, dass du persönlich das mit Jesus klärst, weil das kann dir niemand abnehmen. Ich kann nur eine Hilfestellung geben, aber klären muss es jeder selbst. Und dazu lade ich dich im Namen von Jesus Christus ein. Ich wünsche mir sehr, dass ich heute dein Philippus bin. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.